Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast. Okay, ich habe schon mal gesagt, das will ich unbedingt mal sagen. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Nein, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Einfach glauben. Und bevor wir auf das eigentliche Thema einsteigen, um das es heute geht, will ich, das habe ich in der letzten Folge angekündigt, auf eine Sache eingehen, die gerade so ein bisschen aktuell ist. Und ich habe immer gesagt, ich will hier keinen Klatsch und Tratsch machen oder so, sondern ich möchte Dinge, die gerade, sei es kirchlich oder gesellschaftlich in sind oder besprochen werden oder einfach Thema sind, beleuchten und schauen, hey, was können wir da lernen und was können wir als, wie sollen wir als Christen damit umgehen? Und vor allem, was können wir daraus ziehen für die Allgemeinheit, also nicht nur jetzt für den ganz speziellen Fall. Und heute habe ich so ein tagesaktuelles Geschehen. Das ist etwas Kirchliches und damit hat es automatisch auch was mit einem Podcast Einfach Glauben zu tun oder damit, dass ich mich mit dem Glauben befasse. Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen, hat im Sommer, aber es wurde jetzt erst publik, weil es auf Insta gepostet wurde und so, hat im Sommer eine Pfarrerin in Berlin 4 Männer miteinander in Anführungszeichen verheiratet. Also das war im Rahmen von, wenn ich es richtig weiß, von sogenannten Pop-up-Trauungen. Das wird ja immer beliebter. Kann man finden, wie man will, aber es findet dann in immer mehr Kirchenkreisen, Kirchenbezirken, Landeskirchen statt, dass es so Tage gibt, Samstage, Sonntage, an denen man mehr oder weniger spontan heiraten kann. Es gibt schon ein Traugespräch im Vorfeld, aber oftmals am gleichen Tag oder ein paar Tage vorher und dann wird mehr oder weniger spontan geheiratet, wobei ich jetzt nicht jedem Paar die Ernsthaftigkeit absprechen will. Da gibt es sicherlich auch Paare, die das ernst meinen und sagen, oh komm, die Gelegenheit, die packen wir jetzt beim Schopf sozusagen und lassen uns, weil wir vorm Staat verheiratet sind, jetzt auch noch kirchlich trauen. Also das mag es sicher geben. Nur gibt es dann halt auch alle möglichen Auswüchse und einen so ein Auswuchs ist natürlich dann, wenn eine Pfarrerin 4 Männer miteinander in Anführungszeichen verheiratet. Mir geht es gar nicht um die Kollegin, ich kenne sie nicht und will auch über sie überhaupt nichts sagen. Um was es mir geht, ist die Rezeption des Ganzen. Denn ich habe mal so ein bisschen im Internet geschaut, wie wird das Ganze aufgenommen und aufgefasst? Und natürlich gibt es einige, die das feiern. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber was für mich spannend war, war zum Beispiel der Kommentar eines Politologen, meines Wissens, der also auf YouTube im Kanal von Welt dazu befragt wurde und ja, so sagen sollte, wie er das so findet. Und er selber ist Katholik, hat er gesagt, und hat gesagt, deswegen betrifft es mich jetzt weniger. Er ist Katholik und hat halt so unterm Strich gesagt, was man da bekommt, das bekommt man bei der grünen Jugend und das hat mit Kirche nicht mehr viel zu tun. Und dann fand ich spannend, dass er in einem Nebensatz sagte, er selber ist ja mit einem Mann verheiratet. Also wo der ein oder andere vielleicht sagt, naja, die Kritik an solch einer Sache, die kommt vor allem aus den Reihen derer, die das konservative Ehebild hochhalten zwischen Mann und Frau und Ehe für alle ohnehin schon kritisch sehen und so weiter. Und das fand ich eben spannend, dass es jemand ist, der selber mit einem Mann verheiratet ist und das höchst problematisch sieht. Und ich finde es aus dem zweiten Grund höchst problematisch, weil dort etwas seitens der Kirche, und jetzt sage ich nicht der Pfarrerin, weil um sie geht es mir wirklich gar nicht, sondern um eine Gesamtsicht von Kirche. Und hier wird etwas gesegnet, was ja vom Staat verboten ist. Also viel Ehe sozusagen ist ja in unserem Land verboten. Du darfst nicht mit mehreren Leuten verheiratet sein. Und Polyamorie ist ja etwas, was in den letzten Jahren erst aufkommt und auch Kirchen da noch gar kein klares Standing dazu haben. Also Landeskirchen wurden dazu mal befragt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen sicher auch, aber auch die Art und Weise, wie man das handhabt. Was ich aber eben kritisch finde, ist, dass Kirche etwas segnet, was illegal ist. Also da geht es nicht um das Verständnis darum, dürfen Homosexuelle heiraten, soll man gleichgeschlechtliche Paare segnen oder nicht, was ja jetzt zum Beispiel die die Landessynode in Württemberg groß diskutiert hat und was viele andere Synoden der Landeskirchen diskutiert haben. Darum geht es ja gar nicht, weil das ja vor dem Staat sowieso durch die Ehe für alle in Anführungszeichen abgesegnet ist. Und dann kann, und das kann man jetzt natürlich theologisch anders sehen, das ist natürlich klar, aber dann kann die Kirche da ja nachziehen und sagen, okay, dann segnen wir auch gleichgeschlechtliche Paare, weil das der Staat tut, können wir das als Kirche auch tun. Das ist eine gewisse logische Schlussfolgerung. Aber als Kirche etwas zu segnen, was der Staat als, naja, ich sag mal vorsichtig, als nicht gewollt ansieht, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ich finde, da müssen wir aufpassen, wie wir als Kirche eben auftreten. Und deswegen hat mich das vor allem interessiert, wie das rezipiert wird in verschiedenen Kreisen. Und natürlich feiern es einige, ist ja klar, Liebe ist Liebe und ist ja schön, dass Gott die Menschen segnet und so weiter. Und natürlich können wir einzelne Menschen segnen, aber nicht immer können wir alle Beziehungen segnen. Und das hat natürlich Wellen geschlagen in diversen Medien und so weiter. Und manches war ein bisschen sachlicher, manches war ein bisschen polemischer. Nochmal, mir geht es gar nicht um Polemik, sondern mir geht es darum, und das ist so ein, will man sagen, so ein Nugget oder so, das ich mitnehmen will und das ich dir auch mitgeben will, dass das, was wir als Kirche tun, und es ist jetzt egal, ob du jetzt Landeskirche bist oder ob du Freikirche bist, das, was wir tun als Kirche, wird gesehen und wird bewertet. Und deswegen sollten wir uns davor hüten, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Und vor allem davor hüten, Dinge zu tun, die nicht biblisch sind und biblisch nicht legitimiert sind. Und das ist nun mal eine, in Anführungszeichen, Ehe zwischen vier Männern. Die zuständige Landeskirche hat sich davon auch distanziert und hat genau das ja auch gesagt, dass die Männer nicht verheiratet sind und deswegen sie auch nicht kirchlich getraut werden können. Aber, und das ist so ein zweiter und letzter Fingerzeig, den ich mitnehmen oder dir mitgeben will, ist, warum ich bei manchen Themen oder ja eigentlich bei vielen Themen so darauf bestehe, dass wir die Dinge wirklich durchdenken und zu Ende diskutieren. Denn jetzt sieht man, was dabei rauskommt, wenn wir das, ich nenne es jetzt mal einfach so, dass die ethischen Aussagen des Neuen Testaments, wenn wir die nicht ernst nehmen, sondern sie so hinbiegen. Ich will ja auch nicht jedem unterstellen, dass er was hinbiegt, sondern vieles ist ja auch wirklich aus einem guten Anliegen heraus. Aber wir können nun mal das Wort Gottes nicht so deuten oder hindrehen, wie wir es gerne hätten. Und dann kommen halt am Ende irgendwelche Stilblüten dabei raus, wo man ja einfach niemandem einen Gefallen damit tut. Und deswegen habe ich dieses aktuelle Beispiel genommen, weil es, wie ich finde, einfach einige Dinge, die ich jetzt auch gesagt habe, aufzeigt, die schwierig sind, beziehungsweise wo wir als Kirche, als Christen auch herausgefordert sind, unser Verhalten, unsere Handlungen auch zu reflektieren und zu überlegen, wie wird das rezipiert und welchen Effekt hat das Ganze. Und hier ist der Effekt halt nun mal, würde ich sagen, größtenteils negativ. Auch nochmal, eine gewisse Bubble feiert das natürlich, das ist vollkommen klar. Aber wenn sogar säkulare Medien das nicht feiern, dann sollte man sich mal Gedanken machen, weil das ja oftmals so der Anknüpfungspunkt vieler ist, die sagen, ja, wir müssen uns den Menschen anpassen und so weiter und so fort. Ja, aber wenn die es dann auch doof finden, dann ist irgendwie niemandem geholfen. Darauf erstmal ein Cappuccino und dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Okay, heute geht es ums Abendmahl. Genauer gesagt, die Frage, was passiert beim Abendmahl? Ich habe das auch als Zuhörerzuschrift bekommen, ob das mal interessant wäre, dazu was zu machen. Und dann dachte ich mir, mega, was passiert beim Abendmahl? Und ich frage bewusst, was passiert und nicht einfach nur, was machen Christen da eigentlich? Nach evangelischem Verständnis ist, also, und ich mache das deswegen, weil du hoffentlich am Ende des Podcasts merkst, warum ich von passieren oder von geschehen, was geschieht beim Abendmahl spreche. Nach evangelischem Verständnis sind Abendmahl und Taufe Sakramente. Das heißt, Das sind oder die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie A, von Jesus eingesetzt wurden und B, dass Gott handelt und dass etwas geistlich geschieht. Und die Frage ist eben, was passiert beim Abendmahl? Was geschieht da? Ich möchte dich mal auf ein kleines Experiment einladen. Wenn du Christ bist, weißt du, was Abendmahl ist oder denkst zumindest, du weißt es. Jetzt stell dir mal vor, du bist kein Christ. Du hast keine Ahnung von Abendmahl. Und ich will dir einfach mal schildern, was in gewisser Weise überall gleich ist, so unterschiedlich Gemeinden und Kirchen auch sind. Überall wird Abendmahl gefeiert mit Saft oder Wein, also Traubensaft oder Wein, und mit einem Brot oder einer Oblate. Also es gibt was zu trinken und es gibt was zu essen. Menschen stehen im Kreis oder sie holen sich in Anführungszeichen das Abendmahl, also Saft oder Wein und Brot oder Blate ab oder stehen in der Schlange und warten oder sie geben es sich gegenseitig. Mal geht es schneller, mal ist es eher bedacht und meditativ. Im Gottesdienst fehlen aber oftmals kranke, gebrechliche, im Sterben liegende Menschen. Also gibt es auch Abendmahl für Einzelpersonen oder mit ihren Angehörigen am Kranken- oder am Sterbebett. Das habe ich auch schon alles gemacht. Das sind oft sehr, sehr intensive und schöne Momente, so schwer sie auch sind. Genauso kannst du das Abendmahl in der Familie feiern oder als Ehepaar oder in der Kleingruppe in der Gemeinde. Es ist also, wo und wie du es feierst, überall irgendwie anders, aber doch gibt es zwei verbindende Elemente. Und das ist eben auf der einen Seite Saft oder Wein und auf der anderen Seite Brot oder Oblate. Und beides symbolisiert etwas. Das Brot steht für den Leib von Jesus und der Wein oder der Saft für das Blut von Jesus. So, und wie kommt man da jetzt drauf? Ganz einfach, weil es die Bibel uns so überliefert. Und deswegen lade ich dich jetzt einen, ja, ein bisschen längeren Abschnitt mit zu lesen oder zu hören, je nachdem, wie du den Podcast hörst, wenn du eine Bibel hast oder die Bibel-App auf dem Smartphone öffnen kannst, dann mach das gerne. Und zwar Lukas 22, 7 bis 21. Also Lukas 22, Verse 7 bis 21. Das Fest der ungesäuerten Brote rückte heran, an dem die Passahlämmer geschlachtet wurden. Jesus schickte Petrus und Johannes voraus und sagte, geht und bereitet das Passahmahl vor, damit wir es gemeinsam essen können. Wo sollen wir denn hingehen? Fragten sie ihn. Er erwiderte, wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er eintritt. Und sagt zu dem Besitzer, der Meister fragt dich, wo ist der Raum für Gäste, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch die Treppe hinauf zu einem Saal führen, in dem schon alles vorbereitet ist. Geht voraus und richtet dort alles her. Sie machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genau so vor, wie Jesus gesagt hatte, und bereiteten dort das Passahmahl vor. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Doch hier an diesem Tisch sitzt schon der Mann, der mich verraten wird. Er sitzt unter uns wie ein Freund. Das ist die Überlieferung nach Lukas, wie Jesus mit seinen Jüngern das, wie wir das manchmal nennen, letzte Abendmahl gefeiert hat. Wobei ich oft sage, eigentlich war es das letzte Passahmahl und das erste Abendmahl, was er da gefeiert hat. Und damit sind wir schon mittendrin, denn ich möchte dich mit reinnehmen. Ich möchte dich mit reinnehmen in den jüdischen und zeitgeschichtlichen Kontext, denn ich glaube, dass wir das Abendmahl noch viel besser verstehen, wenn wir es in seinem Kontext und jüdischen Kontext und zeitgeschichtlichen Kontext lesen. Und mir kommt es jetzt, also verstehe mich nicht falsch, mir kommt es nicht darauf an, dass wir jetzt irgendwie jüdisch werden. Das geht gar nicht, ja. Aber du musst wissen, Jesus war Jude. Jesus wuchs in der jüdischen Kultur auf. Und die jüdische Kultur ist eine Kultur, in der alles eine Bedeutung hat. Und wo die Dinge oft als Bild für etwas sind. Oder wo sie Bezug nehmen auf die alte Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und genau das passiert auch beim Abendmahl. Und ich bitte dich jetzt einfach mal mit einzutauchen in die jüdische Kultur, in den zeitgeschichtlichen Kontext. Und ich glaube, dass wir bei diesem Tauchgang jede Menge Schönheiten entdecken, die uns aufzeigen, was das Abendmahl ist und was beim Abendmahl geschieht, was da passiert. Zur Erinnerung, einige tausend Jahre vorher, oder einige tausend Jahre vor uns, besser gesagt, fand der sogenannte Auszug aus Ägypten statt. Das heißt, das Volk Israel war als Sklavenvolk in Ägypten und Gott befreite sein Volk. Also ich mache es jetzt ganz schnell, du kannst es im zweiten Buch Mose nachlesen. Gott befreite sein Volk als sein Eigentum aus der Hand der Ägypter, aus der Sklaverei. Und zur Dankbarkeit, zur Erinnerung, zur Anbetung feiern sie das sogenannte Passamahl. Passa aus dem Hebräischen bedeutet im Englischen heißt es auch Passover, also vorübergehen, weil der Todesengel, die letzte Plage, die über die Ägypter kam, an den Häusern der Ägypter vorüberging, weil ihre Türen mit dem Blut des Opferlammes bemalt, beschmiert waren. Deswegen Passa, vorübergehen. Und jetzt gibt es eben Brot und Wein oder Saft im Abendmahl, was wir feiern, was den Körper von Jesus und das Blut von Jesus symbolisieren. Und jetzt lass uns diese beiden Dinge mal genauer anschauen, eben aus der jüdischen Tradition heraus, aus diesem Passamahl, das gefeiert wurde als Dankbarkeit, Anbetung im Blick auf die Befreiung aus Ägypten. Bei diesem Passamahl werden vier Kelche Wein getrunken. Und es ist, als ob sich bei diesem Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, vor den Augen der Jünger ihre messianische Hoffnung und eine Jahrhunderte, viele, viele Jahrhunderte alte Tradition oder Verheißung oder Hoffnung erfüllt. In 2. Mose 6, 6 bis 7 steht: Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Viermal sagt Gott, ich will. Ich will euch wegführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen, ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Und dieses Ich will, dieses vierfache Wollen, das wird beim Passamahl eben ausgedrückt durch vier verschiedene Kelche. Der Kelch der Aussonderung, ich will euch herausführen, der Kelch der Befreiung, ich will euch befreien oder erretten, je nach Übersetzung, der Kelch der Erlösung, ich will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Und der Kelch der Annahme. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Viermal ich will. Und jetzt haben wir, ich lese es nochmal in einer anderen Übersetzung, jetzt haben wir eben Lukas 22 gelesen, die wie Jesus das Passamahl eben feiert mit seinen Jüngern, wo diese vier Kelche getrunken werden. Und er nahm den Kelch, Vers 17 und 18, und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Dieser Kelch, den Jesus hier nimmt, ist der Kelch der Erlösung. Seit Jahrhunderten wartete das Volk Israel auf den Messias. Viele Zeichen haben auf ihn hingedeutet, aber nur die wenigsten erkannten in Jesus den Messias, den Sohn Gottes, den Retter der Menschheit. Und deswegen gebraucht Jesus immer wieder Bilder und Symbolhandlungen, um zu zeigen, wer er ist. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So ist es die Luther-Übersetzung und das ist der Kelch der Erlösung. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, was für euch vergossen wird. Der Kelch der Erlösung. Oder in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und da kommt ja nochmal etwas zusammen, was beim Auszug aus Ägypten eine Rolle spielte. Das Blut des Lammes. Das Blut des Lammes, das an die Türpfosten geschmiert wurde, oder an die Zeltpfosten besser gesagt, und so der Todesengel an ihnen vorübergezogen ist. Das heißt, jetzt wirklich in aller, Knappheit, weil wir kommen gleich noch aufs Brot zu sprechen, dann gibt es auch ein paar coole Sachen zu entdecken. Was Jesus hier tut ist, er sagt, mein Blut, das ich vergieße, ist zu eurer Erlösung, weil ich das Lamm bin. Und dafür trinkt diesen Kelch der Erlösung, den dritten Kelch dieses Passafestes. Das heißt, vor den Augen der Jünger erfüllt sich eine Prophezeiung, messianische Verheißung. Und jetzt gehen wir mal auf das Brot. Jesus sagt, das ist mein Leib, als er das Brot in der Hand hält. Dieses Brot ist das im Sedermahl oder Passamahl, das sogenannte Afikoman. Und von ihm heißt es in Lukas 22, Vers 19, und er nahm das Brot, also in der Luther-Übersetzung jetzt, und er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. So, und jetzt lasst uns mal reinschauen in den Sederabend, also als Teil des Passafestes. Was passiert da eigentlich mit dem Brot, mit dem sogenannten Matzenbrot? Das kennst du wahrscheinlich, dieses ganz dünn gebackene, in Anführungszeichen Fladenbrot, ja, heißt ja auch Matzenbrot. Zu Beginn der Feier werden drei Stücke von diesem Matzenbrot zur Seite gelegt. Und das mittlere Stück wird aus diesem Dreier-Set sozusagen entfernt und in zwei Hälften gebrochen. Die größere Hälfte davon ist das sogenannte Afikoman und wird in ein Leinentuch gewickelt. Und in vielen, in der Tradition, in vielen Familien wird dieses in Leinen gewickelte Matzenbrot versteckt. Und von Kindern gesucht. Und also, ja, wenn du jetzt an Ostern denkst, so ungefähr. Also es wird versteckt und von Kindern gesucht. Als Jesus nun dieses Passafest mit seinen Jüngern feierte, da nahm er dieses Matzen als Symbol für seinen Körper. Ungesäuert, ohne Sünde. Es ist oft mit so Streifen gebacken und durchbohrt mit Löchern. Lies mal Jesaja 53 nach, was da alles steht. Und dann wird ja dieses Matzenbrot auch noch in Leinentücher gewickelt und versteckt. Nun ja, was war da nochmal mit Jesus, als er gestorben ist und in was wurde er gewickelt? Und was lag in seinem Auferstehungsgrab? Du ahnst es schon. Dieses Brot weist auf Jesus hin. In Leinen eingebunden wurde auch Jesus. Also, als er auf die Erde kam, an Weihnachten, ne, in Windeln gewickelt, heißt es da dann immer schön in der Weihnachtsgeschichte und so weiter. Das sind eben Leintücher. Aber bei seiner Kreuzigung wurde er in Leintücher gewickelt und dann lagen sie im Grab, als er auferstanden ist. Genau das, was mit diesem Brot passiert. Also Jesus weist allein, also weil anders gesagt, du musst dir ja überlegen, wie kommt da jetzt eigentlich die Verbindung von Brot und Leib? Ja, genau, gute Frage. Aber das sind all diese Bilder, die Jesus eben gebraucht. Dieses Eingewickeltsein, dieses Gebackensein, durchlöchert sein, mit Streifen, ungesäuert, also ohne Sünde, könnte man es übertragen. Und eben nochmal liest man Jesaja 53, der Gottesknecht, was von ihm geschrieben steht. Das sind alles Bilder, Beschreibungen, die genau darauf zutreffen, auf das, was da geschieht bei diesem Passafest. Als Westeuropäer des 21. Jahrhunderts sehen wir einfach nur, aha, da sitzt Jesus am Tisch, hat ein Stück Brot in der Hand und sagt, das ist mein Leib. Ja, ich meine, dass das ein bisschen komisch klingt, das ist dann, also kann ich ja niemandem übel nehmen. Aber wenn wir eben verstehen, was da alles dahinter steckt mit diesem Afikoman zum Beispiel oder mit dem Blut, wo er sagt, ja, genauso nimmt ein Kelch in die Hand und sagt, das ist mein Blut. Und dann sagt man, ja klar, weil der Wein rot ist und weil Blut rot ist, na, es ist viel, viel mehr. Es ist eben dieses Blut, das die Israeliten gerettet hat beim Auszug aus Ägypten. Und das ist der Kelch der Erlösung, weil Jesus uns erlöst. Also ganz ehrlich, auf die Frage, was passiert beim Abendmahl, ist das für mich schon genug. Also diese Schönheit, das ist doch faszinierend, oder nicht? Wie Jesus die, soll man das sagen, wie Jesus die Tradition, das Erbe des jüdischen Glaubens nimmt und interpretiert und sagt, ich bin's. Und deswegen ist das Abendmahl viel mehr als eine reine Symbolhandlung, wo wir Wein trinken oder Saft und Brot essen. Und das Problem ist, dass sich viele dieser Tragweite gar nicht bewusst sind. Dass eben durch dieses Brot, durch dieses also spezielle Matzenbrot und auch durch das Blut, diese Tragweite gar nicht deutlich wird, wie Jesus hier in der Tradition steht, des jüdischen Volkes. Und das Problem ist, dass das Ganze nochmal getoppt wird, nicht nur durch die Übersetzung. Da spielt es jetzt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, welche Übersetzung wir wählen, sondern weil wir es nicht verstehen, was damit gemeint ist. Denn ganz oft wird das Abendmahl als ein Gedächtnismahl gefeiert. Warum? In den klassischen oder die klassischen Einsetzungsworte zum Abendmahl sind eine Kombination aus Lukas 22, was wir eben schon gehört haben, und 1. Korinther 11, da kommen wir nachher noch dazu. Und die Einsetzungsworte, wie ich sie gelernt habe und wie ich sie bei jedem Abendmahl spreche, sind sozusagen eine Kombination aus diesen beiden Bibelstellen. Und dort und sie lauten: Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und das ist das Problem, dass wir das komplett falsch verstehen. Weißt du, wenn wir sagen, zu meinem Gedächtnis oder zur Erinnerung oder zum Gedenken, dann ist das wie wenn wir den 3. Oktober haben als Tag der Deutschen Einheit. Und dann ist dieser Tag ein Tag des Gedenkens, des Gedächtnisses, des Erinnerns. Vollzieht sich die Einheit dann aufs Neue? Nein, natürlich nicht. Wir gedenken einfach nur daran. Und das Problem ist, dass wir das Abendmahl genauso interpretieren. Oftmals. Also ich will jetzt natürlich nichts unterstellen, aber das ist meine Beobachtung. Das tut zu meinem Gedächtnis, das klingt für uns so wie willkommen im Museum. Also wir tun etwas, um uns daran zu erinnern. Aber jetzt tauchen wir nochmal ein in die jüdische Kultur und schauen mal rein. Und dann stellen wir fest, dass es da beim Erinnern um viel, viel mehr geht. In den letzten 2 Jahren wurden auf Instagram immer wieder so Posts geteilt von israelischen oder jüdischen Accounts, wenn Geiseln, die von der Hamas genommen wurden, getötet wurden oder klar war, sie sind gestorben oder ermordet worden. Und dann stand da oft, wenn es englische Posts waren, ganz oft dabei: May his or her memory be a blessing. Also möge sein Gedächtnis ein Segen sein. Und der Punkt ist, dass nach jüdischem Verständnis dein Leben umso kraftvoller ist und die Menschen beeinflusst, je mehr sie an dich denken. Oder andersrum, sie denken an dich, je mehr dein Leben kraftvoll und Einfluss hatte. Aber das ist eben nicht nur ein museales Erinnern, sondern ein aufforderndes Gedenken. So als ob Jesus sagt, erinnert euch, vergegenwärtigt euch meine Kraft, meine Liebe, meine Güte, meine Gnade, meine Größe. Das sagt Jesus, wenn er sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Er sagt ja nicht, tut das, um euch an mich zu erinnern und mich nicht zu vergessen, sondern dieses Gedächtnis meint, vergegenwärtigt, revitalisiert sozusagen. Lasst zum Leben erwecken meine Kraft, meine Liebe, meine Güte, Gnade, Größe und so weiter. May his memory be a blessing. Also möge sein Gedächtnis ein Segen sein. Ja, genau, weil wir eben nicht nur daran denken, wie an irgendeinen Gedenktag oder Feiertag, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist eine Vergegenwärtigung. Und das ist die Antwort, was passiert denn nun eigentlich? Und ich will ja erstmal sagen, reicht es noch nicht? Also ich finde all das, was da beim Abendmahl passiert, weil Jesus in dieser Tradition steht und all das erfüllt, was messianisch, prophetisch auf ihn hingedeutet wurde, all das ist Wahnsinn, das ist mindblowing. Aber das Abendmahl ist eben nicht einfach nur so ein Erinnern und Gedenken, sondern eine Aktivierung, eine Vergegenwärtigung dessen, was Jesus getan hat. Natürlich ist das Abendmahl auch ein Mysterium, etwas, was wir nicht ganz verstehen können und doch auch Klarheit, weil wir einerseits nicht wissen, wie Brot und Wein oder Saft jetzt Leib und Blut sein sollen, aber gleichzeitig verleiht es uns Kraft. Ignatius von Antiochien, ein Kirchenvater der ersten Jahrhunderte, er sagte einmal über das Abendmahl, dass es die Medizin der Unsterblichkeit sei oder das Gegengift gegen den Tod. Warum? Weil Vergebung der Sünden und das ewige Leben dem gilt, der glaubt und der im Abendmahl das für sich einnimmt. Und wer im Glauben Leib Jesu und Blut Jesu empfängt, der kann nicht gesegneter sein. Abendmahl ist nicht Selbstvergewisserung, sondern Bestätigung durch Jesus. Abendmahl ist kein reines Gedenken, sondern Aktivierung dessen, was Jesus getan hat. Abendmahl ist nicht nur ein symbolisches Feiern, sondern ein geistliches Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Abendmahl ist kein Ritual, sondern Proklamation der Herrschaft Jesu über mich und mein Leben. Abendmahl ist sozusagen ein Statement. Ich gehöre zu Jesus. Sein Tod, seine Auferstehung, sein Blut, sein Leib beleben mich, stärken mich, heilen mich, hau ab, Satan. Im Abendmahl geschieht Erlösung, Befreiung, Heilung, Erfüllung. Was davon? Das entscheidest nicht du, sondern Gott allein. Aber all das geschieht im Abendmahl. Und deswegen, so als Randnotiz, meine Empfehlung, mein Ratschlag an dich, wenn du Abendmahl feierst, feier es bewusst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie du Abendmahl feierst, ist ja logisch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel erst ein Stück Brot nimmst, dieses kaust und isst und schluckst und danach dann einen Schluck Saft oder Wein, dann nimm dir die Zeit und vergegenwärtige dir, was Jesus für dich getan hat. Nimm dieses Brot, kau es, bete dabei und sage bewusst, Jesus, ich nehme dich auf. Mach das Gleiche mit dem Blut, also mit dem Wein und Saft. Mach es bewusst, nicht einfach nur so nehmen. Denn jetzt biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade ein, aber nehmen noch den zweiten Text dazu, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich 1. Korinther 11. Ich lese einfach mal 1. Korinther 11, 27 bis 30. Es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber ich nehme dich dann gleich mit rein. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn jeder bringt beim Essen und Trinken ein Gerichtsurteil über sich, wenn er den Leib des Herrn nicht als etwas Besonderes achtet. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Um es ganz einfach zu sagen, Paulus kritisiert hier bei den Korinthern eine falsche Art des Abendmahls. Und sagt, deswegen, aus diesem Grund, sind viele von euch schwach und krank und einige sogar gestorben. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass das Abendmahl uns Kraft gibt uns gesund macht und sogar vor dem Tod retten kann. Mehr geht nicht. Aber jetzt will ich auf einen Punkt noch eingehen, weil ich finde, darüber wird, wie soll ich das nett ausdrücken, da wird so viel gelehrt, dass Druck erzeugt, in meinen Augen falschen Druck. Und zwar geht es mir um das Thema unwürdig das Abendmahl nehmen. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Vers 27, 1. 11, Vers 27. Und was heißt jetzt unwürdig? Und ich sag dir eins. Es bedeutet nicht, dass du alle deine Sünden, die du jemals getan, gedacht, gesagt hast, jetzt vor Gott bringen musst, bewusst und keine vergessen darfst, sonst darfst du nicht kommen. Und das sind alles Dinge, die habe ich schon gehört. Und das ist Bullshit auf gut Deutsch. Denn wir werden es nie schaffen, alle unsere Sünde, unsere Schuld vor Gott zu bekennen. Ich will dich mal mit reinnehmen, um dir mit dir einen Weg zu gehen, was dieses unwürdig bedeutet. In Vers 20 bis 22, also ein paar Verse vorne dran, schreibt Paulus Folgendes. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch kaum seid ihr beisammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Sie teilen es nicht mit den anderen, sodass manche hungrig bleiben. Wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Ich finde es ziemlich hart, was Paulus hier schreibt. Andererseits auch ziemlich crazy, was da abgeht in der Gemeinde in Korinth. Also die Leute kommen zusammen, essen gut, betrinken sich teilweise und nehmen keine Rücksicht aufeinander. Und dann gibt es noch was Zweites, der Vers 28. Paulus schreibt in den Versen davor, also quasi die Einsetzungsworte, so ein bisschen anders wie die ich vorhin gelesen habe, weil ich ja gesagt habe, das ist eine Kombination aus Lukas 22 und 1. Korinther 11. Er schreibt sie und dann sagt er in Vers 28, denn jeder bringt beim Essen und Trinken ein Gerichtsurteil über sich, wenn er den Leib des Herrn nicht als etwas Besonderes achtet. Könnte es sein, dass mit dem Leib des Herrn an dieser Stelle gar nicht das Brot sozusagen gemeint ist, das Abendmahl, sondern die Gemeinde? An anderen Stellen wird die Gemeinde als Leib bezeichnet, in Epheser 4 oder 1. Korinther 12 zum Beispiel. Und Paulus schreibt, deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn jeder bringt beim Essen und Trinken ein Gerichtsurteil über sich, wenn er den Leib des Herrn nicht als etwas Besonderes achtet. Also das bedeutet, es geht in dem Moment gar nicht um deine Schuld oder dass du nicht würdig wärst, weil du ein Sünder bist, weil du ein schlechter Mensch bist, weil du eben überhaupt ein Mensch bist und nicht Gott bist und so weiter. Sondern es geht darum, dass du, ich meine, das ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht einfacher, ne? Aber es geht darum, dass du den Leib des Herrn nicht als etwas Besonderes achtest, dass du die Gemeinde nicht als etwas Besonderes achtest. Das bedeutet, also jetzt mal runtergebrochen, konkret, wenn du deine Gemeinde eigentlich scheiße findest oder wenn du im Clinch bist mit vielen oder wenn dir die anderen egal sind oder wenn dir die Gemeinschaft eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, ja, dann solltest du mal überlegen, ob das Abendmahl für dich das Richtige ist. Nicht generell, aber in dem Moment. Natürlich schreibt Paulus in Vers 27 auch, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Also da bezieht er das auf die Elemente des Sakraments. Aber wir müssen eben verstehen, dass er in Vers 20 bis 22, also davor, dieses vernichtende Urteil über die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, ja, dass die einen eben essen, die anderen sind besoffen und es wird nicht Rücksicht aufeinander genommen. Das heißt also, für mich, das mag jetzt ein bisschen provokant sein, vielleicht mag es für dich aber auch ein bisschen entlastend sein. Für mich bedeutet dieses unwürdig sein eben nicht, dass du nicht besonders fromm bist oder nicht fromm genug oder nicht heilig genug. Damit wurde viel Druck erzeugt auf Menschen. Und es werden Dinge hineininterpretiert bis dahin, dass bestimmte Sünden, die man begeht, damit gemeint sein sollen. Hey Leute, ganz ehrlich, lest die Bibel, lest, was dort steht und nicht, was dort nicht steht. Wenn Gott gewollt hätte, dass manche Dinge da hineingelesen werden sollen, dann hätte er sie da hingeschrieben. Aber er hat sie nicht hingeschrieben. Und ich glaube, dass, also ich glaube nicht nur, ich weiß es, mir ist es begegnet, also sowohl in der Lehre, also in Büchern, in Predigten, in YouTube-Videos, also und zwar nicht erst jetzt, sondern schon seit vielen Jahren, aber mir ist es auch begegnet in Erzählungen von Menschen, denen gesagt wurde, du bist nicht würdig genug, zum Abendmahl zu gehen, weil so wie du lebst, no go, so kannst du nicht zum Abendmahl gehen. Und ganz ehrlich, ich halte das für falsch. Damit erzeugen Menschen Druck bei anderen, der nicht richtig ist. Bevor du jetzt austickst, will ich dir sagen, das bedeutet natürlich nicht mehr im Umkehrschluss, dass du tun lassen kannst, was du willst und wir gehen happy clappy alle zum Abendmahl und alles ist gut, juhu und so. Happy clappy und so ist schon okay, aber nicht im Sinne von, ich schaue nicht auf mein Leben und verändere mich nicht. Also, aber dieser Druck, du bist nicht würdig genug, zum Abendmahl zu gehen. Lass es mich dir ein bisschen überspitzt sagen. Wer das zu jemand anderem sagt, der sollte sich mal einen Platz setzen und sich Gedanken machen, bevor er zum Abendmahl geht. Denn was passiert sonst? Sonst passiert nämlich, dass Menschen einander abhalten, all das, wovon ich dir gerade erzählt habe, was so beim Abendmahl alles passiert, dass sie das nicht erleben. Und ehrlich, diese Schuld will ich nicht auf mich laden. Das will ich nicht. Diese Schuld will ich nicht auf mich laden. Ich möchte niemanden vom Abendmahl abhalten aus so fadenscheinigen Argumenten. Es gibt andere Gründe, auf die gehe ich jetzt aber gar nicht ein. Das würde jetzt alles zu weit führen und den Podcast in die Länge ziehen. Es gibt Momente, da ist es nicht richtig. Also vielleicht nur ein Beispiel. Wenn jemand zum Abendmahl gehen will, wo man weiß, dass er oder sie Gottes gute Gebote, Gottes guten Willen, Gottes Wort mit Füßen tritt und also wirklich das quasi zur Schau stellt, dass er gegen Gott rebelliert, dann ist er übrigens auch nicht unwürdig oder unfromm oder so, nein, aber er macht sich auch schuldig am Leib, also an der Gemeinde, weil er nämlich das mit Füßen tritt, was für die ganze Gemeinde gilt. Also es gibt durchaus Momente, wo ich sage, da solltest du nicht Abendmahl feiern. Aber glaub mir, das ist nicht das, was man oft so hört, dass du im Speziellen jetzt ganz besonders unwürdig oder unfromm bist. Denk doch an Zachäus. Was hat Jesus gemacht? Er hat mit ihm gegessen. Und die Menschen haben sich aufgeregt und haben gesagt, was? Geht zu den Zöllnern, zu den Sündern, zu den Prostituierten, mit denen ist er. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch so werden. Denn was beim Abendmahl passiert, denk an Jesus, das Lamm, das für uns geopfert wurde. Die Bilder, die er gebraucht, die prophetischen Verheißungen, die sich in ihm erfüllen, all das ist doch herrlich, diese Vergegenwärtigung und Aktivierung, was Jesus getan hat, dieses geistliche Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die Proklamation der Herrschaft Jesu über mein Leben, das Statement, ich gehöre zu Jesus, Erlösung, Befreiung, Heilung, all das geschieht beim Abendmahl. Und deswegen ist meine Frage, was passiert beim Abendmahl, mit dieser ganzen Folge beantwortet und nicht nur mit ein, zwei Sätzen. Und ich glaube, wir müssten öfters Abendmahl feiern. Vielleicht kannst du ja, auf Spotify geht es ja, dass du kommentieren kannst. Das würde mich mal interessieren, wie ihr Abendmahl feiert in euren Gemeinden, wie oft ihr Abendmahl feiert. Und bei uns ist es einmal im Monat und ich habe oft schon gedacht, ach, es wäre schön, wir würden öfters feiern. Wie ist es bei euch in den Gemeinden? Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, Abendmahl zu feiern, auch beim nächsten Mal zum Abendmahl zu gehen, wenn du in der Gemeinde Abendmahl feierst, im Gottesdienst Abendmahl feierst. Ich hoffe, dich ein bisschen mit hineingenommen zu haben, nicht nur in so ein oberflächliches, was passiert beim Abendmahl, sondern in diese tiefe geistliche, prophetische, messianische Dimension vom Abendmahl. Ich weiß, es war auch ein bisschen theologisch heute, aber das war beabsichtigt. Denn ich liebe es und ich schätze es so sehr, die Gold Nuggets nach denen zu suchen und die zu entdecken, in den manchmal so ganz normalen Dingen, die wir so im Glauben tun. Und ich hoffe, dass ich dir so ein paar Gedanken mitgeben konnte heute zum Abendmahl, die dich neu begeistern und leidenschaftlich Abendmahl feiern lassen. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast, diese Folge positiv bewertest oder weiterleitest, einen Status stellst oder sagst, ey, jemandem, dem muss ich das geben, der muss sich das anhören, wird ihm gut tun. Das würde mich wirklich riesig freuen. Auch wenn es dir ganz konkret hilft, Abendmahl bei dir in der Gemeinde bewusster, leidenschaftlicher, überzeugter, wie auch immer, zu feiern. Würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sag bis dahin alles Gute, feier Abendmahl, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.